Guten Morgen, liebe Geschwister. Jetzt darf ich auch mal in diesen heiligen Hallen hier predigen. Es wurde mir am Anfang eingangs gesagt, ich hätte hier schon mal gepredigt. Das ist mir nicht erinnerlich. Bitte? Also dazu sage ich, vielleicht war ich dabei, wie ich persönlich da war. Ja. Es ist theoretisch möglich, weil ich in meinen Aufzeichnungen, im Vortrag, den ich in Neudorf gehalten habe, da steht drin Dorf Chemnitz 1992. Aber was da unter Dorf Chemnitz ich damals verstanden habe, das weiß ich nicht. Heute weiß ich ein bisschen mehr über euer Gebiet, ja. Aber das war damals alles noch böhmische Dörfer. Ja. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und wünsche uns gemeinsam Gottes Segen. Wir werden heute Morgen über den unbekannten Apollos sprechen. Ein unbekannter Mann. Der Text wurde schon vorgelesen und das Thema lautet ja Apollos, ein Vorbild und Wegweiser für die Gemeinde. Das ist aber nur, um es schnell zu behalten. Der Text, der Überschrift eigentlich lautet noch ein bisschen anders und da steht noch ein bisschen mehr drin. Die lese ich jetzt. Ich lese jetzt das Thema, wie es eigentlich lauten sollte. Apollos, ein beredter Mann, mächtig in den Schriften und brennend im Geist. Apostelgeschichte 18, die Verse 24 und 25, wir haben sie jetzt gehört. Ein Vorbild und Wegweiser für die im Geiste brennende Gemeinde, Römer 12, Vers 11, in ihren letzten Tagen vor der Ankunft Jesu Christi zu seiner Gemeinde. Ich lese noch einmal. Apollos, ein beredter Mann, mächtig in den Schriften und brennend im Geist, ein Vorbild und Wegweiser für die im Geist brennende Gemeinde in ihren letzten Tagen vor der Ankunft Jesu. Ich habe gestern Morgen noch über 2. Timotheus 4, Vers 9 bis 13 in Neudorf gepredigt. Für mich gehören diese beiden Vorträge innerlich zusammen. Befleißige dich, zu mir zu kommen. Steht dort in 2. Timotheus 4, Vers 9. Und jetzt kommt noch dazu das Vorbild Apollos, des Apollos. Wir werden sehen werden hören, was das bedeutet. Lassen Sie mich zuerst etwas über unsere Zeit und Welt sagen. Die soll zu unserem Thema hinführen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit ich heute Morgen habe, aber ich glaube, das ist so eine flexible Gemeinde hier. Ja, da lässt man nicht wie dem Maurer den Hammer 12 Uhr fallen. Also. Wir leben heute, und das ist nicht erst seit dieser Pandemie so, in einer neuen Welt. Da stehen sichtbare und unsichtbare sichtbare Mächte dahinter, unsichtbare geistliche und sichtbare menschliche Mächte. Die unsichtbaren Mächte sind jene Weltbeherrscher der Finsternis, die geistlichen Mächte der Bosheit, wie es bei Paulus heißt, über uns liegt, und das spüre ich immer stärker, ein finsterer Geist, der uns bedrückt und diese Welt steuert. Dieser Weltgeist ist ein Geist dämonischer Herkunft. Die Hintergrundmächte bleiben uns verschlossen, Gott sei Dank. Aber sie wirken über ihre irdischen, menschlichen Erfüllungsgehilfen, ein Wort aus der Juristerei, und dann ganz besonders über die Medien. Hier ist die Gemeinde gefordert. Sie steht jetzt vermehrt im Kampf. Nun ja, das habt ihr vor der Wende alles ja hautnah miterlebt. Aber die Dinge sind ja nicht gestorben, die sind ja nicht tot. Es geht so weiter. Viel Papier wurde gedruckt, um uns über die kommende Endzeit und ihren Charakter und ihre Gefahren aufzuklären, verbunden mit der Analyse unserer Zeit. Massenweise gibt's dieses Papier. Diese Analysen können sehr hilfreich sein, aber Wir sehen ja selbst, was heute vor sich geht und die Zeit läuft immer schneller. Liebe Geschwister, unsere Welt wird immer dunkler und die Gesetzlosigkeit breitet sich immer weiter aus. Das bedeutet, es wird weiterhin versucht werden, die durch christlichen Geist geschaffenen Verfassungen, wo man es für notwendig erachtet, zu umgehen. Es wird weiterhin versucht werden, die Familie zu zerstören. Es wird weiterhin versucht werden, die Homosexualität zu legitimieren. Es wird weiterhin versucht werden, alle Gesetze der Ethik und der Moral außer Kraft zu setzen. Satan ist der Mörder von Anfang an und er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Bekanntes Wort aus Johannes 8, Vers 44. Wir werden weiterhin eine widerliche Abtreibungspraxis erleben, verbunden mit dem Versuch, Bestimmungen zu erlassen, die das Strafgesetzbuch umgehen. Oder man wird einfach versuchen, die Gesetze dem heutigen Denken anzupassen. Vor einigen Wochen habe ich von meinem Sohn, ich kann auch Namen sagen, Achim, der wohnt in Dresden, aus Denver, Colorado, aus den USA, ein SMS bekommen. Ja, ich bin öfters in Denver gewesen. Er schrieb mir, ich kenne mein Denver nicht mehr. Da liegen morgens die Drogentoten auf der Straße und vieles andere mehr. Und dann schrieb er weiter, der Staat Colorado, und das ist in Kalifornien nebendran nicht viel anders, bringt durch den demokratischen Senat, sie wird demokratisch geführt, ein Gesetz ein, dass die Abtreibung nicht nur gilt bis zum letzten Moment der Geburt, sondern auch noch 4 Wochen danach, nach der Geburt. Und das ist nichts anderes als perfekter Mord. Aber das wird heute beantragt. Und wer weiß, ob das nicht auch dort irgendwann mal durchgeht. Zur Zeit des Apostels Paulus war die Sittenlosigkeit im damaligen Rom und im damaligen Griechentum noch viel schlimmer als heute. Wir sind auf dem Weg zu solchen Verhältnissen, auch auf dem Weg in die Verhältnisse wie zu den Zeiten Noahs und die Zeiten von Sodom und Gomorra. Jammern hilft da nicht. Da sollten sich viele Textschreiber auch mal besinnen. Warum können wir doch nicht nur jammern? Was hier abläuft, ist einfach Realität. Noch ist die Gemeinde das Aufhalten, das kennen wir ja, dieses Wort, die Gemeinde hält auf. 1. Thessalonicher 4. Aber diese Entwicklung geht weiter. Darin müssen wir leben. Nein, das ist 2. Thessalonicher 2, dass ich nichts Falsches sage. Darin müssen wir leben. Wir sind auch im Sog der Weltmeinung. Sind wir eingebunden? Sog der Weltmeinung. Von diesem Sog dürfen wir uns nicht gefangen nehmen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen eigenständig bleiben. Deshalb sind wir auch hier zusammen. Andererseits hat die Menschheit Angst. Angst haben wir auch gehört in diesen Tagen in Neudorf. Angst vor der Zukunft. Und da gibt es auch noch andere Dinge. Angst vor den Außerirdischen, vor Asteroiden, sogar vor grünen Männchen. Das ist Realität. Glauben wir nicht, dass diese Pandemie das Letzte ist. Was alles noch auf uns zukommen wird, wissen wir nicht. Die Mächte der Zukunft heißen auch nicht USA und China, sondern Hure Babylon und letzter Weltherrscher. Und deshalb werden sich noch manche Dinge bewegen. Ich frage mich auch das, was heute so modern ist wie World Economic Forum oder dieser Weltwirtschaftsforum, das jetzt in Davos getagt hat, ob diese Leute dann noch da sind, wenn eine neue Welt kommt, wenn eine Rückung war, das möchte ich sehr hinterfragen. Also diese Mächte der Zukunft heißen nicht USA und China oder China, sondern sie heißen Hure Babylon und letzter Weltherrschung. Diese Entwicklung kann uns ängstigen, aber der Herr ist bei uns. Wir dürfen uns nicht in Endzeitanalysen verlieren, sondern wir müssen uns auf Gemeindethemen konzentrieren. Das ist wichtig und das sehe ich auch als Aufgabe, wenn ich etwas zu sagen habe, dass ich das unter die Leute bringe. Unsere Aufgabe kann nicht sein, permanent über die Pandemie und ihre Auswirkungen auf die kommende Endzeit zu spekulieren. Das ist alles Spekulation. Sondern unsere Aufgabe muss sein, uns auf Paulus und seine Botschaft zu konzentrieren, wie ich es gerade zum Ausdruck brachte. Das ist wichtig. Das ist unsere Aufgabe. Dieser Zeit muss die Gemeinde zusammenrücken. Sie muss Wege der geistlichen Gemeinschaft suchen. Sie darf sich nicht fürchten. Ja, noch einmal Corona, ich kann es gar nicht mehr hören. Es gibt Zeugnisse, wo Gemeinden wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie zerbrechen oder auseinanderbrechen. Das sollte den Gemeinschaften der Glieder des Leibes Christi nicht passieren. Fürchte dich nicht. Wir dürfen das Gelernte nicht aufgeben. Die Lehre muss bleiben bis zum Schluss. Die Gemeinde ist eine Geistgemeinschaft. Sie muss die Einheit des Geistes bewahren. Die Bande des Friedens, Epheser 4, Vers 3, und sich dazu befleißigen. Deshalb versäumen wir unsere Versammlungen nicht, steht in Hebräer 10, Vers 25, bleiben wir in der Glaubensgemeinschaft und tragen wir zur Auferbauung des Leibes Christi bei. Es lohnt sich hier Hebräer 10, Vers 25 ganz zu zitieren. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern, zusprechen, und das umso mehr, je mehr wir den Tag Jesu Christi herannähen sehen. Genau darum geht es heute. Ich möchte auch noch etwas zu dem Schlaf sagen und zu unserer Stunde, unserem Kairos, unserem Zeitpunkt. Das bedeutet für die Gemeinde auch, dass sie aus dem Schlaf aufwachen muss, auch wenn wir unsere Stunde und unseren Kairos-Zeitpunkt noch nicht kennen. Wir können darüber sprechen, aber wir wissen ihn noch nicht. Wir würden nicht darüber sprechen, wenn wir ihn kennen würden. Ich habe in Gnaden und Herrlichkeit ja in meinem Mitteilungsblatt Anfang des Jahres geschrieben, dass uns Gott zur rechten Zeit die Sache bekannt geben wird. Denn so wie Jesus sagte, die Stunde ist gekommen oder meine Stunde ist noch nicht gekommen, wie es Gott dem Sohn sagte, so wird es auch den Söhnen sagen. Das ist einfach Gemeindeevangelium, der Sohn das Haupt und wir die Söhne. So wie Gott mit der Vater mit dem Sohn gehandelt hat, wird er auch mit uns handeln. Er wird uns den Kairos, er wird uns die Stunde rechtzeitig mitteilen. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Das lesen Epheser 5, Vers 14. Da schließt sich aber auch an, dass wir sorgfältig wandeln sollen in dieser Zeit, nicht als Unweise, sondern als Weise die gelegene Zeit auskaufen. Denn die Tage sind böse, und es ist einfach so. Gerade deshalb sollen wir brennend im Geist sein. Ich werde das Wort nachher noch vorlesen, Römer 12, Vers 11. Wer im Geiste brennt, überwindet die Schlafsucht. Ein ernstes Wort des Apostels Paulus, gerade für die letzte Zeit. Es ist wichtig, den Geist in der Schlussphase am Brennen zu halten. Das Wort brennen im Geist kommt nur hier in Römer 12, Vers 11 vor. Und in den Briefen nur hier. Und dann noch in Apostelgeschichte 18, 25, was wir jetzt mehrfach gehört haben, von Apollos. Er war brennend im Geist. Dort wird auch Apollos zum ersten Mal erwähnt. Damit sind wir bei unserem Thema angekommen. Ich lese jetzt noch einmal den ganzen Text. Ein gewisser Jude aber, Vers 24 in Apostelgeschichte 18, ein gewisser Jude aber mit Namen Apollos aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war in den Wegen des Herrn unterwiesen und brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, wiewohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genau aus. Als er aber nach Achaia, das war dann Korinth, nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermunterten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Und dann noch Römer 12, Vers 11. Seid im Fleiße nicht säumig oder im Eifer nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Zur Ergänzung noch Lukas 24, Vers 32, das sind die Emmausjünger. Brannte nicht unser Herz in uns, als er, Jesus, auf dem Wege zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Ein kurzes Wort zu dem Sprachlichen, ich will da nicht mich verlieren heute Morgen. Apollos heißt auf Deutsch Verderber, Zerstörer. Das gibt 10 Vorkommen von Apollos. Neuen Testament natürlich. Beredt, er war beredt. Da steht ein griechisches Wort dahinter, das heißt Logios, ein einziges Vorkommen. Das Wort kann man auch mit gelehrt und wortgewandt wiedergeben. Es hat eine Beziehung zu Logik, die wir kennen, nicht? Logios zu Logik. Und deshalb war dieser Apollos auch ein klar und vernünftig denkender Mann und kein Enthusiast und kein Schwärmer. Ich will diesen Begriff aller nicht weiter auslegen, wollte das nur sagen. Brennen, das heißt eigentlich siedend. Die Elberfelder revidierte Übersetzung entschied sich hier mit brennen zu übersetzen. Das ist in meinen Augen auch die passende Wiedergabe. Die beiden Vorkommen habe ich schon erwähnt. Noch einmal Apostelgeschichte 28, 25 und Römer 12, Vers 11. Und dann in Lukas 24, 32 brannte nicht unser Herz auf dem Wege. Da steht dann das eigentliche Wort für brennen. Nun sollte niemand Minderwertigkeitskomplexe bekommen wegen diesem Apollos. Er war wirklich ein begnadeter und begabter Mann. Gott hat diesen begabten Mann an den für ihn passenden Platz gesetzt. Und er hat uns an unseren Platz gesetzt mit unserer Aufgabe und unserer Gabe am Leibe Christi. Und das dürfen wir uns immer wieder zusprechen, wo immer wir stehen und wo immer wir meinen, dass Gott uns hingestellt hat. Ich muss noch ein Wort zur Lebensgeschichte des Apollos sagen. Apollos war ja der Mann, der aus Alexandrien stammte, einer Stadt der Gelehrsamkeit und der Wissenschaft im Norden Ägyptens. Sie ist da untergegangen, ist im Meer verschwunden. Das Neue Testament setzt mit seiner geistlichen Tätigkeit in Ephesus ein, wie wir jetzt gelesen haben. Dort traf er auf das Ehepaar Priscilla und Aquila, das ihn im Wege Gottes, damit ist das paulinische Evangelium gemeint, tiefergehend belehrte, nachdem er nur die Taufe des Johannes kannte. Allerdings war er schon in den Wegen des Herrn, das sind der Lebensweg und die Botschaft Jesu unterrichtet worden. Irgendjemand hat ihn darüber unterrichtet. Dazu ist jetzt ein Einschub notwendig. Aquila und Priscilla selbst hatten die paulinische Botschaft auf der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus in Korinth kennengelernt. Er war Zeltmacher und die Leute waren auch Zeltmacher und so arbeitete er bei ihnen. Dort belehrte er sie umfassend in seinem Evangelium, dem paulinischen Evangelium, sodass sie selbst wieder zu Lehrern werden konnten. Und auf diesem Weg wurden sie zu Lehrern des Apollos. Danach sind sie nach Ephesus umgezogen, wie der wandernde Jude, nicht wahr? Wo sie auf Apollos trafen und wie ich soeben darlegte, ihn im Weg Gottes tiefer unterrichteten. Das ist die Botschaft des Paulus, die er unter den Nationen verkündigen musste. Als sie waren mit Paulus zusammen in Korinth, dann sind sie nach Ephesus umgezogen. Dort haben sie den Apollos getroffen und dort haben sie ihn im Wege Gottes weiter und tiefer unterrichtet. Dieses Ehepaar Aquila und Priscilla fasziniert mich immer wieder. Es wurde von Paulus belehrt, als er bei ihnen in Korinth als Zeltmacher arbeitete. Das steht auch in Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 3. Jetzt aber wurden diese Eheleute Lehrer des Apollos und sie haben ihn in die Lehre des Apostels Paulus umfassend eingeführt. So wurde er zu einer wichtigen Stütze in der Verkündigung des Paulus und seinen Mitarbeiter. Hier ist wohl besser zu sagen, sein Mitverkündiger. Und jetzt noch ein paar Sätze zur Lebensgeschichte des Apollos selbst. Von Ephesus reiste Apollos nach Korinth, das ist die Sache mit Achaia, wo er der Gemeinde sehr behilflich war, auch hinsichtlich der Auseinandersetzung mit den Juden. Von Korinth kehrte er nach Ephesus zurück, wo er mit Paulus zusammentraf, jetzt auf der dritten Missionsreise des Apostels Paulus. Dieser hätte gerne gesehen, dass er noch einmal nach Korinth geht, doch wollte er das zu dieser Zeit nicht. Da steht in 1. Korinther 16, Vers 12. Wir wissen nicht mehr sehr viel von ihm. Nur noch im Titusbrief schreibt Paulus an Titus, dass er Zenas, den Gesetzesgelehrten, dem Apollos, mit Sorgfalt das Geleit geben soll. Damit ist bekannt, dass er in Kreta war. Er hat sicherlich den Gemeinden hin und her viele gute Dienste getan. Das geht aus späteren Äußerungen des Apostels hervor. Jetzt aber wenden wir uns dem Zeugnis des Apollos zu. Erstens, er war brennend im Geist. Was bedeutet das? Brennend im Geist hat nichts mit Geistesgaben zu tun. Nach 1. Korinther 12, Vers 4 und den folgenden Versen sind dort neun Wirkungen des Heiligen Geistes aufgeführt. Sie müssen aber auf dem Boden des Verstandes und der Ordnung praktiziert werden und sind kein Zeichen dafür, dass man brennend im Geist ist. Wenn der Geist in der Gemeinde brennt, dann heißt das auch nicht Enthusiasmus und Schwärmerei, sondern Nüchternheit und Besonnenheit nach 2. Timotheus 1, Vers 7. Es gibt keinen Geist des Enthusiasmus. Es war einfach der Heilige Geist, der in ihm brannte. Die Wirkungen des Geistes sind vielfältig. Ergriffenheit, ja, das dürfen wir sein, vom Geist ergriffen. Aber Enthusiasmus oder gar Schwärmerei, nein. Zweitens, wer brennend im Geist ist, der ist unterwiesen in den Wegen des Herrn oder im Wege des Herrn. Apollos kannte Leben und Lehre des Herrn. Irgendjemand muss ihn darin unterrichtet haben, wie ich schon sagte. Für uns bedeutet das, dass wir die Grundlagen kennen müssen, die Grundlagen des Neuen Testamentes, die Grundlagen des Lebens Jesu, also die drei Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas. Und dann natürlich auch das vierte Evangelium, das wichtige Johannesevangelium, sowie die sich anschließende Apostelgeschichte. Apollos kannte den Apostel Paulus anfangs noch nicht. Wir haben es einfacher, wir haben die ganze Heilige Schrift. Zur Grundlage unseres Glaubens gehört eben auch der Lebensweg Jesu, seine Geburtsgeschichte, seine Taufe, sein erstes Auftreten, sein Reden, seine Lehre, seine Wunder und Taten, seine Auseinandersetzung mit den Juden und dann natürlich die Einsetzung des Abendmahls und Golgatha natürlich. Schließlich seine Auferstehung und die Himmelfahrt, das ist ein ganz kleiner Abriss des Weges des Herrn. Diese Kenntnis brauchen wir auch, um das ganze Evangelium zu verstehen und um es weitergeben zu können. Drittens, wer brennend im Geist ist, der ist mächtig in den Schriften, Apostelgeschichte 18, Vers 24. Wer brennen will, braucht Schriftkenntnis. Das sollten wir uns komplett von der allgemeinen christlichen Praxis unterscheiden. Hier wird deutlich, dass die Generation Lobpreis ein Fehlweg ist. Da muss man kein Apollos und kein Bibelcomputer sein, aber lesen muss man im Wort. Das ist wichtig. Lesen muss man im Wort. Das kann auch mal Überwindung kosten, das weiß ich sehr gut. Aus dem Wort kommt unser geistlicher Nachschub. Wo der Herr aufschließt, das Wort aufschließt, glüht es und leuchtet es auf. Denken wir nur an Philipper 2, Vers 15, wo geschrieben steht, dass wir das Wort des Lebens darstellen sollen. Dahinter kann nur die Kenntnis und das Lesen des Wortes Gottes stehen und der Wille, es auch zu leben. Ich will ein paar Sätze zum Wort Gottes sagen. Das Wort ist wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Jeremia 23, 2, 9. Denken wir auch an Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Oder an Psalm 119, Vers 130. Allein schon die Eröffnung deines Wortes erleuchtet. Dann ist das Wort Gottes lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Ein Wort aus Hebräer 4, Vers 12. Das Wort läutet Psalm 105, Vers 19. Vor dem Wort darf man zittern. Jesaja 66, Vers 2. Und das Wort Gottes wird nie leer zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was dem Herrn gefällt, und durchführen, wozu es gesandt ist, Jesaja 55, Vers 11. Und ich füge hinzu, so auch unser Wort, wenn es im Geiste gesprochen wird. Ich bin kein großer Meister des Smalltalk, wenn man so rumsteht mit einem Glas Sekt und dann miteinander schwätzt. Ja. Das ist mir nicht so wichtig. Aber wenn wir etwas im Geiste reden, dann möge der Gott es segnen, weil es sein Wort ist, das nie leer zurückkommt. Mächtig in den Schriften hieß allerdings für ihn, für Apollos, mächtig in den Schriften des Alten Testaments. Für uns heißt es aber auch mächtig in den Schriften des Alten und des Neuen Testaments. Apollos war in der Schrift im Alten Testament zu Hause. Dieser Mann kannte das Gesetz, die Propheten und die Schriftwerke, so wird das Alte Testament ja eingeteilt. Er gleicht hier dem Schriftgelehrten Esra, der ein kundiger Schriftgelehrter in dem Gesetz des Mose war, das sind die fünf Bücher Mose, Esra 7, 6. Und der persische König hat ihm in einem Brief zusätzlich bestätigt und bezeugt, dem vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels, Esra 7, Vers 13, mit dem Gesetz des Gottes des Himmels sind die übrigen heiligen Schriften des Alten Testaments gemeint. Apollos hat mit dem, was er über Jesus wusste und aus dem Alten Testament erkannte, eine korrekte Theologie über den Messias entwickelt. Irgendjemand, ich sage es jetzt schon zum dritten Mal, hat ihn in den Wegen des Herrn unterwiesen und andererseits kannte er nur die Taufe des Johannes als gewisse Lehrgrundlage. Aufgrund seiner Kenntnisse des Alten Testaments entwickelte er eine korrekte Lehre über Jesus. Das ist Geistesleitung und gleichzeitig die Frucht der Kenntnis des Alten Testaments. Wenn wir nicht mehr brennend im Geist sein wollen, dann müssen wir das Wort einfach weglassen. Es uns selbst wegnehmen, indem wir es nicht mehr lesen. Brennend im Geist heißt auch Schrift lesen. Viertens. Apollos, der Beweisführer des Wortes Gottes. Wer brennend im Geist ist, der beweist das Wort Gottes, widerlegt falsche Meinungen, Apostelgeschichte 18, Vers 28. Der Text lautet, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Wer das Wort Gottes kennt, widerlegt falsche Meinungen über das Wort und beweist die Wahrheit des Wortes Gottes. Man könnte noch hinzufügen, er verteidigt das Wort Gottes. Er wird damit zum Apologeten, wie man in der Theologie sagt. Das ist natürlich nicht jedem als Gabe gegeben. Aber unser Zeugnis genügt. Das klare Bekenntnis zu unserem Herrn Jesus Christus. Das muss nicht gleich in einer Fernsehdiskussion sein. Diese Verteidigung des Wortes und das Bekenntnis zu Jesus Christus geschieht gegenüber unserem Nächsten und der Begegnung mit Menschen. So einfach ist das. Leider verteidigt und beweist die Gemeinde das Wort Gottes oft schlecht und ihr Zeugnis und ihre Verteidigung ist oft mangelhaft. Da schließe ich mich gerne mit ein. Aber wer brennend im Geist ist, der darf auch um die Gnade bitten, dass Gott ihm zur gegebenen Zeit auch die rechten Worte schenkt. Auch hier gilt das Wort, dass seine Kraft in Schwachheit vollbracht wird. 2. Korinther 12, Vers 9. Paulus ermuntert den Timotheus jetzt zu diesem Thema in 2. Timotheus 4, Vers 2. Predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Das ist genau das, was Apollos gegenüber den Juden tat und ihnen bewies, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Paulus hat das gegenüber Juden und Nationen getan. Wir tun es in unserer Umgebung und in unseren Kreisen und dürfen uns freuen, muss ich dazu sagen, wenn Gott Gnade zu unserem geistlichen Tun gibt. Noch eine Anmerkung zu Apollos. Apollos heißt zu Deutsch Zerstörer, Verderber. Da werden wir an 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5 erinnert. Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen in den Gehorsam Christi. Das ist Widerlegen falschen Denkens, Zerstörung von geistlichen, also finsteren Bollwerken. Gott möge es uns schenken, wo es notwendig ist. Da wird selbst der Name Apollos zu einem Stück Evangelium. Fünftens. Wer brennend im Geist ist, der kennt das Evangelium, wie es dem Apostel Paulus gegeben worden ist und wie er es gelehrt hat. Ein erster Höhepunkt sozusagen in der paulinischen Rede heute Morgen. Hier spielte sich die zentrale Rolle des Ehepaars Aquila und Priscilla ab. Sie legten ihm den Weg Gottes genauer aus, heißt es im Text. Das ist das, was Paulus gelehrt hat. Dazu gehört auch die ganze Heilsgeschichte entsprechend seinem Evangelium. Auch das noch einmal. Ich wünschte mir, es gäbe in der heutigen Zeit mehr von solchen Ehepaaren. Sie haben ihn belehrt im paulinischen Evangelium über die Gemeinde und die Gemeindezeit. Und dass heute die Gemeinde aus Juden und Heiden oder Nationen, wie es heißt, dran ist, Römer 9, 24, ist dran als Heilskörperschaft und dass Israel zur Zeit beiseite gesetzt ist. Das ist ganz wichtig. Apollos wird nunmehr zum Verkündiger des paulinischen Evangeliums und er ist gleichzeitig auch ein Beweisführer dafür, dass Jesus der Messias ist, den Juden gegenüber. Jetzt lehrt Apollos den Weg Gottes genauer und wird damit auch zu einem Wegbegleiter und Mitverkündiger des Apostels Paulus, ein Vorbild und Wegweiser auch für uns. Die Gemeinde Gottes, und in dieser Form kommt die Gemeinde immer vor, mit einer Ausnahme in Römer 16, Vers 16 wird sie Gemeinde Christi genannt. Also die Gemeinde Gottes ist aufgefordert, in diesen Spuren zu gehen. Ganz wichtig, die Gläubigen von heute benötigen die Indoktrinierung, die Belehrung durch das Evangelium, wie es Paulus offenbart worden ist. Die Belehrung im paulinischen Evangelium. Ohne Paulus gibt es keine Gemeindetheologie, kein Verständnis für das, was heute den Menschen zu verkündigen ist und worin die Christenheit belehrt werden muss. Christentum ohne Paulus bleibt arm und schwimmt an der Oberfläche. Die Tiefe des Wortes erfahren wir nur über Paulus. Wer brennend im Geist ist, will das klare Wort, das ganze Zeugnis der Heiligen Schrift. Er sollte im paulinischen Evangelium zu Hause sein. Auch wenn den Kirchen ein ganzes Mischevangelium heute verkündigt wird, Martin Luther hat die Reformation über den Römerbrief angeleiert. Und das ist ganz wichtig. Das ist unsere Aufgabe auch heute, die Schriften des Apostels Paulus bekannt zu machen. Und nun kommt mein zweiter Höhepunkt. Für mich ist fast jetzt das Schönste, was ich sage. Aber vielleicht ist für jemanden was anderes, was schön, noch Schöneres, es kann sein. Also, wer brennend im Geist ist und in der Schrift lebt, der begießt die Gemeinde. Wer brennend im Geist ist und in der Schrift lebt, begießt die Gemeinde. Er wird zum Begießer der Gemeinde, eine gewaltige Aussage. Da steht in 1. Korinther 3, Vers 6, ich, Paulus, habe gepflanzt. Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Apollos hat begossen. Wer die Gemeinde begießt, bringt keine Schwärmerei, keinen Enthusiasmus, keinen Infantilismus, der ist kein theologischer Spaßmacher, kein lockerer Kurzansprachler, der kennt auch keinen geistlichen oder religiösen Tanz und auch kein angepasstes Evangelium, sondern der verkündigt eine klare Botschaft, ohne die Freude am Evangelium, das heißt auf Deutsch frohe Botschaft, zu vergessen. Er gibt der Gemeinde den Nährstoff des Wortes Gottes und des Evangeliums. Damit gibt er der Gemeinde das Wasser des Lebens und des Geistes, den er reichlich, reichlich, heißt es dort, über uns ausgegossen hat. Titus 3, Vers 6. Oder auch Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Also, den er reichlich, den Geist hat er reichlich über uns ausgegossen, Titus 3, Vers 6, durch Jesus Christus, unseren Retter. Und dann ordnet ein solcher Mensch auch die Gemeinde richtig ein in ihren heilsgeschichtlichen Rang. Das ist auch ein Wort an uns. Da gibt es die Begießer. Sonntag für Sonntag, Woche für Woche, wie jeder, wenn er auch kein Apollos ist, wenn er über Jesus redet in der Gemeinde, wenn er liest, nachdenkt und weitergibt, dann ist er ein Begießer. Da kommt ein Bruder oder eine Schwester in die Gemeinde und sagt, da habe ich zum Beispiel heute Morgen in meiner Bibel dies und jenes gelesen und gibt es weiter. Das kann Begießen sein. Jeder Verkündiger des Wortes Gottes, jeder, der das Wort Gottes weitergibt, ist ein Begießer. Wenn es in der Kraft des Geistes geschieht, das ist natürlich wichtig, in der Liebe, im Geist der Liebe und im Geist der Besonnenheit und in der Nüchternheit. Und dann gibt Gott auch das Wachstum. Wie heißt es in 1. Korinther 3, Vers 6 noch einmal? Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Vielleicht der oder jene bei uns in der Gemeinde. Wir wollen alle miteinander begießen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Und das möge der Herr uns auch in dieser Gemeinde hier sehr bewusst schenken. Ja, jetzt kommt der dritte Höhepunkt. Siebtens, wer brennend im Geist ist, kann zu einem Verwalter der Geheimnisse Gottes werden. Ich habe über dieses Thema etwas gekürzt bei uns zu Hause gesprochen. Diesen siebten Punkt habe ich weggelassen. Das ist nichts für eine normale Kirchengemeinde. Also, wer brennend im Geist ist, kann zu einem Verwalter der Geheimnisse Gottes werden. Wir dürfen im Vorbild des Apollos und des Paulus auch die Geheimnisse Gottes verwalten. Ein spannendes Thema. Ich zitiere nunmehr den ganzen Schriftzusammenhang. 1. Korinther 4, die Verse 1, 2 und 6. Dafür halte man uns für Diener Christi oder Untergebene oder Beamte Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das schreibt Paulus. Übrigens sucht man hieran den Verwaltern, dass sie treu erfunden werden. Das ist auch wichtig. Vers 6 dort. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos gedeutet. Um euretwillen, auf das ihr an uns lernet, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, auf das ihr euch nicht aufbläht für den einen wieder den anderen. Diese Aussage hat eine Vorgeschichte in der Gemeinde in Korinth. Auf der einen Seite bekommen die Korinther ein großes Lob von Paulus, 1. Korinther 1, kann man nachlesen. Andererseits sind sie auch überheblich, aufgeblasen, herrschsüchtig und hielten sich für weise, 1. Korinther 3, Vers 18. Sie wollten Paulus beurteilen, 1. Korinther 4, Vers 3, ohne ihn herrschen. Das bedeutet doch, dass sie sich über ihn erheben wollten. Dann gab es dort Flügelkämpfe. 1. Korinther 1, 10 bis 13. Die einen kämpften für Paulus, die anderen für Apollos, und einige sogar für Kephas, das ist Petrus. Und da schreibt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 21, so rühme sich nun niemand der Menschen. Denn alles ist euer. Alles ist euer. Ihr seid Paulus oder Apollos oder Kephas. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Alles ist euer. Das ist ein so wunderbares Wort. Und dann fährt er fort. Dafür halte man uns für Diener, eigentlich Untergebene Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Er sagt mit anderen Worten, wer sind denn wir, dass ihr so um uns Menschen kämpft? Nein, sagt er, es gibt etwas viel, viel Größeres als uns und das sind die Geheimnisse Gottes, die wir verwalten dürfen. Sie sind auch größer als all euer Denken und all eure Kritik und alle Weisheit, die ihr zu haben meint. Die Geheimnisse Gottes sind der Plafond, die Decke, die oberste Etage allen Denkens. Alles andere ist darunter. Wer die Geheimnisse Gottes verwalten darf, der darf sie verstehen, erkennen und weitergeben. Das macht demütig und bläht nicht auf. Noch einmal, wer die Geheimnisse Gottes verwalten darf, das macht demütig und bläht nicht auf. Wer Paulus nachahmen und sich Apollos zum Vorbild nehmen und an ihnen lernen will, der darf auch die Geheimnisse Gottes verwalten. Voraussetzung ist allerdings auch, um es zu wiederholen, dass man demütig ist, ein Untergebener Christi sein will und nicht über das hinausdenken will, was geschrieben steht. Und deshalb steht hier in meinem Manuskript, wenn du Visionen weitergibst, dann verwaltest du keine Geheimnisse Gottes. Ein ganz großes Vorbild und ein ganz großer Vordenker hierzu war Karl Geyer, der in seinen Lebenswurzeln der Gemeinde auf den Seiten 136 bis 140 14 Personalgeheimnisse Gottes aufzählt. 14 Personalgeheimnisse Gottes. Hier ist nicht der Ort, um alle Geheimnisse aufzulisten. Ich nenne wenigstens einige der Personalgeheimnisse Gottes. Das Geheimnis des Evangeliums, das ist unser Thema. Epheser 6, Vers 19. Das Geheimnis des Christus, Kolosser 4, Vers 3 und Epheser 3, 4. Die Verstockung und Beiseitesetzung Israels, Römer 11, Vers 25. Und dann auch noch das Geheimnis des Glaubensgehorsams unter allen Nationen, Römer 16, Vers 25 und 26. Dazu gehören natürlich auch noch all die anderen Geheimnisse, die man erfassen darf, bis hin zur Erforschung der Tiefen Gottes. 1. Korinther 2, Vers 10. Und des Geheimnisses Gottes, des Vaters, so muss man lesen, wie es in Kolosser 2, Vers 2 geschrieben steht. Die große Offenbarung, die Gott unseren Vätern gegeben hat, war insbesondere das Geheimnis des Evangeliums. Von der Kreuzigung bis zur Erwählung der Gemeinde und bis zur Allvollendung. Apollos hat es erfasst. So wurde er zum Begießer der Gemeinde und zum Verwalter der Geheimnisse Gottes. So dürfen auch wir, ich muss immer wieder wiederholen, an jeder nur an seinem Platz, in seine Fußspuren mit eintreten. Doch wer wird für treu erfunden, wie Paulus in 1. Korinther 4, Vers 2 fragt. Noch einmal, wer im Geist brennt und die Schriften kennt, will auch die Geheimnisse Gottes erfassen und sucht sie zu ergründen. Achtens, brennend im Geist und mächtig in den Schriften, ein notwendiges Zusammenspiel, eine notwendige Symbiose. Wie ich oben schon sagte, war Apollos, der brennend im Geist war, gleichzeitig mächtig in den Schriften. Das gehört zusammen. Brennend im Geist ohne Schriftkenntnis und Schriftgebundenheit führt in die Irre, zur Schwärmerei und Irrationalität. Apollos kannte das Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament. Hier unterschied er sich vielleicht von Nikodemus, dass Jesus ihm sagen musste, du bist Lehrer in Israel und weißt das nicht. Johannes 13. Brennend im Geist bedeutet auch Kampf gegen die Sünde und die Fleischnatur. Bedeutet auch einen Wandel im Geist. Lesen wir den Galaterbrief, dort finden wir dieses Thema. Wer im Geiste brennt, will auch im Geiste wandeln. Israel hat da schmählich versagt, wie wir alle wissen. Deshalb steht in Hesekiel 11 in den Versen 19 und 20 folgendes. Und ich werde ihnen ein Herz geben. Und werde einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleische wegnehmen und ihnen ein fleischendes Herz geben. Das Herz ist die Steuerungszentrale des Heiligen Geistes in uns, die Steuerzentrale des Heiligen Geistes. Von dort aus wirkt der Geist, so bei Israel, so bei uns, übrigens so bei David, Psalm 51. Wer kein geistliches Herz hat, für den gilt, was Hosea über Ephraim schreibt. Ephraim ist wie eine einfältige Taube ohne Herz. Hosea 7, Vers 11. Dort steht in den Übersetzungen nicht Verstand, aber in Wirklichkeit steht dort Lev und das heißt nun einmal Herz. Ephraim ist wie eine einfältige Taube ohne Herz, ohne Steuerungszentrale des Heiligen Geistes. In uns ist es nicht so. Wir haben ein geistliches, brennendes Herz. Das haben wir in unserer Neuzeugung von oben erhalten. Und darum bittet auch David in seinem Psalm 51, Vers 11. Und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Seine Psalmen zeugen davon, dass er es so erlebt hat. Noch etwas. Wer im Geist brennend ist, der lässt sich auch vom Geist belehren. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Schreibt Paulus, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Welche wir auch verkündigen, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Heiligen Geist, mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel. 1. Korinther 2, Vers 12 und 13. Und deshalb sind wir hier. Dass wir geistliche Dinge auch mit geistlichen Mitteln durch eine, Gott möge es schenken, vom Heiligen Geist geprägte Predigt hören. Viele Christen sind geistlich herzkrank, weil Paulus fehlt und das Brennen im Geist fehlt. Oder sie haben einen zu hohen Blutdruck, in dem sie geistlich überschnappen, das heißt enthusiastisch und schwärmerisch werden. Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete, und er uns die Schrift öffnete, noch einmal Lukas 24, Vers 32. Das brennende Herz hinsichtlich der Gewalt des Wortes Gottes und hinsichtlich der Botschaft von Jesus Christus, das ist ein zutiefst geistliches Erlebnis. Es darf uns immer wieder zum Staunen bringen und uns zur Freude und zur Wonne werden. Jeremia 15, Vers 16. Unser inneren Beglückung und Ermunterung, das soll das Wort ausrichten in uns. Auch das möge der Herr uns schenken. Dazu gehört auch, wer brennt im Geist sein will, der brennt für das Wort. Festus sagt zu Paulus, Apostelgeschichte 26, 24 und 25, Paulus, du rasest. Nein, sagt Paulus, ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Meine Worte sind Geist und Leben, sagt Jesus. Johannes 6, Vers 63. Und dafür brennen wir. Und die Gemeinde brennt gerade auch für die Worte, die der erhöhte Christus dem Paulus enthüllte. Galater 1, Vers 12 und 15 bis 17. Doch wie werde ich brennen im Geist? Dazu gibt es eine ganz einfache Antwort. Ich muss das wollen und der Herr schenkt das wollen. Und ich muss es zu einem Gebetsanliegen machen. Und dann erinnern wir uns an Philipperbrief, er gibt das Wollen und er gibt auch das Wirken. Und das ist der erste Schritt. Alles Weitere muss ich mir von Gott schenken lassen. Ich muss wollen und dann wirkt er auch. 19. Noch ein Punkt. Den Geist löschet nicht aus 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Das muss natürlich auch gesagt werden. Eigentlich steht dort, den Geist wischet nicht weg, dämpft nicht. Doch dem Lexikon von Brockhaus folgen, übersetze ich hier auch, löschet nicht aus. Das ist doch klar. Wenn wir brennend im Geist sein sollen und wollen, dann dürfen wir den Geist auch nicht auslöschen. Wie löscht man den Geist aus in der Gemeinde? Da gibt es geradezu todsichere Methoden. Erstens, und durchs A, ich habe A und B gemacht, durch Entzweiung, indem Geschwister unversöhnlich miteinander in der Gemeinde leben. B, durch Lieblosigkeit in der Gemeinde und Kritiksucht, durch Egoismus und Herrschsucht. C, durch geduldetes, offensichtliches Sündigen. D, durch das Betreiben von Dingen neben dem Evangelium, die nicht zur Gemeinde passen und dem Glaubensleben nicht förderlich sind. E, durch Verweltlichung, das bedeutet, sich weltlichen Dingen hinzugeben, anstelle sich dem Werk des Glaubens zu widmen. Je mehr wir uns in die Welt integrieren, umso mehr dämpfen wir den Geist. F. Durch Mitteilung geistlicher Dinge durch nicht geistliche Mittel. Da gibt es alle möglichen Angebote zur Sanierung und zum Wachstum der Gemeinde. Da werden Trainingsstunden für geistliche Leiter angeboten und so weiter und so weiter. Aber wenn der Geist fehlt, dann führt das eher in das Dämpfen des Geistes als in dessen Förderung. Das gilt auch für die Schriftauslegung. Wenn sie eher von meinem menschlichen Verstand stammt als aus der Schrift selbst, dann hat sie keine geistliche Kraft und wirkt dämpfend auf die Gemeinde. Das geschieht auch, wenn man so viel weltliche Literatur oder gar Philosophie zur Schriftauslegung oder zur Predigt heranzieht. Und das geschieht auch, wenn das Gebet fehlt. Und noch ein letzter Punkt. Geh durch Zweifel am Wort Gottes. Hier ist an erster Stelle die sogenannte historisch-kritische Forschung oder Methode zu nennen. Zuerst hat man uns das Wort genommen, dann hat man uns die Wunder genommen und dann hat man den methodischen Zweifel eingeführt. Der Zweifel gehört jetzt auch zur Arbeit an dem Wort Gottes, nicht wahr? Dann hat man es zum Menschenwort erklärt. Und schließlich hat man uns auch noch Jesus genommen, den Herrn der Herrlichkeit, indem man behauptet, er sei nicht von der Jungfrau Maria geboren worden, sondern gezeugt von Josef oder irgendeinem anderen Mann. Er sei weder für die Sünde gestorben noch leibhaftig auferstanden. Es heißt in 2. Timotheus 2, Vers 12, wenn wir ihn verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Das gilt auch für die Leugnung der Heiligen Schrift als Wort Gottes. Bleiben wir treu am Wort, so wie wir es von unseren Vätern und Brüdern gelehrt worden sind. 2. Timotheus 3, Vers 14 darf uns Wegweisung sein. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und wir wissen, von wem wir gelernt haben. 10. Und das ist der letzte Punkt, jetzt kommt die Zusammenfassung. Nunmehr haben wir Apollos als Vorbild und Wegweiser kennengelernt. Wir fassen nochmals zusammen. Was bedeutet, brennend im Geist zu sein? Das bedeutet, im Geist der Besonnenheit, in der Nüchternheit und in einem klaren geistlichen Denken zu stehen und nicht in Enthusiasmus, Schwärmerei und Unnüchternheit zu geraten, sondern um wach zu bleiben. Das bedeutet auch, wach zu bleiben. Wer im Geiste brennen will, der muss den Wegen des Herrn unterwiesen sein, als in den Wegen Jesu. Wer brennend im Geist sein will, der muss Schriftkenntnis besitzen, das heißt schlicht und einfach die Bibel lesen. Wer brennend im Geiste ist, sollte auch das Wort Gottes, das Evangelium darlegen, es verteidigen und falsche Meinungen widerlegen. Ich wiederhole immer wieder, jeder nach seiner Gabe und was er am Leibe Christi darstellen soll. Wer brennend im Geist ist, sollte in dem Evangelium, wie es dem Apostel Paulus gegeben worden ist, belehrt sein. Das ist ein Wort an uns natürlich. Wer brennend im Geist ist, der begießt die Gemeinde. Oder ausgedrückt, er wird zu einem Begießer der Gemeinde. Wer brennend im Geist ist und der in der Schrift lebt, darf zu einem Verwalter der Geheimnisse Gottes werden. Er darf in aller Demut, als Untergebener Christi, das Geheimnis des Evangeliums weitergeben. Brennen im Geist und Schriftkenntnis gehören zusammen. Das ist eine Symbiose, eine unbrennbare Verbindung und Zusammengehörigkeit, ein untrennbares Zusammenspiel. Wer brennend im Geist ist, darf den Geist nicht auslöschen. All das möge uns der Herr in dieser zu Ende gehenden Gemeindezeit schenken. Der Herr segne uns alle miteinander. Und jetzt will ich noch beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass du dir eine Gemeinde berufen hast. Eine Gemeinde, die dein Leib ist, durch den Vater berufen, aus Juden und Nationen. Und habe Dank, dass wir dazugehören, dass wir das so offen aussprechen dürfen, dass wir der Leib Christi sind. Und dass du immer wieder Brüder berufen hast, die uns weiterführen und weitergeführt haben. So damals neben Paulus auch noch den Apollos. Und man könnte noch den Timotheus, manche andere dazu anführen. So wie auch in unserer Zeit es angefangen hat, um das Jahr 1900 herum. Man hat Brüder berufen, die uns in dieses Evangelium, wie es Paulus gelehrt hat, eingeführt haben. Und wir dürfen es weiterführen und Zeugen davon sein. Ja, Herr, nun segne uns einfach miteinander und schließe uns ein in deinen Frieden, in der Freude am Wort Gottes, das uns zur Freude und Wonne werden darf, auch wenn wir es oft genug nur mit Mühe verstehen. Es bleibt doch bestehen, dass du unser Retter bist und uns erlöst hast und in deinem Leib zu deinem Leib berufen hast und dass du uns auch einmal verherrlichen wirst. Und das ist ja das große Ziel, auf das wir warten, dass du wiederkommst. Und so bitten wir auch an dieser Stelle, komme bald, Herr Jesus. Ich möchte auch noch bitten für die Gemeinde hier, für unsere Gemeinden, wo wir drin leben, auch zu Hause, für unsere Häuser und Familien hin und her. Und dass du uns bewahrst, auch in dieser bösen Zeit mit seiner ganz schlimmen Verführung, was da schon im Kindergarten und in Schulen losgeht. Ja, und gib uns als Eltern und Großeltern auch die Gnade, dass wir das Wort weitergeben dürfen an die nächste Generation und sie es von sie Feuer fängt und brennen für dich und für dein Wort wird brennend im Geist. So segne uns heute miteinander, segne diesen Tag und geh an jeden Einzelnen nach Hause und sei und bleibe du bei uns. Komme bald, Herr Jesus. Amen.